Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Nähkästchen des Fußballs. Heute wieder mal mit einer neuen Folge. Es geht um die Nationalmannschaft, die ja jetzt zuletzt Testspiele hatte gegen Israel und Niederlande. Es waren ja, sagen wir mal, ganz in Ordnung waren die Testspiele. Jetzt schauen wir sich Richtung WM in Katar. Wer kann noch in den Kader? Beziehungsweise der grobe Kader steht ja. Aber es gibt noch ein paar Plätze, die zu vergeben sind. Es gibt noch ein paar Wackelkandidaten, ein paar ganz neue Kandidaten, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Über die sprechen wir jetzt in der Folge. Aber wie immer nicht alleine, sondern mit Bjarne. Bjarne, hast du Nationalmannschaft geguckt?
Moin auch erstmal von mir. Ich habe Nationalmannschaft geguckt, natürlich. Und mir sind ein paar Spieler aufgefallen, die dabei waren, die auch überraschend dabei waren, wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck, oder was heißt überraschend, aber erstmals zumindest. Er hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und das galt für ein paar mehr, für David Raum zum Beispiel auch, aber wir reden jetzt heute über die Wackelkandidaten, die wir vielleicht überraschenderweise, also gegen der meisten Willen, sag ich jetzt mal, oder gegen der meisten Meinung, dabei haben würden, wollen zur WM. Und da kommen bestimmt ein paar lustige Dinge raus.
Dann nehmen wir direkt mal einen, der dabei ist. Bjarne wollte den unbedingt besprechen. Julian Brandt, der ist ja war jetzt nominiert, hat auch gespielt. Ich muss zugeben, ich habe Nationalmannschaft nicht geguckt. Ja, Sünde über mich. Ich habe stattdessen Afrika Cup geguckt. Nee, Afrika Cup, sondern Afrika WM Quali. War noch ein bisschen spannender, weil da Playoffs waren und ich da auch eine Mannschaft supportet habe. Kamerun, ja, haben es geschafft. Und ja, deswegen habe ich da Deutschland nicht verfolgt. Aber Bjarne hat sicherlich intensiv geguckt.
Ja, genau. Mir ist aufgefallen, gegen Israel war es ein okayes Spiel, war halt so das, wie Deutschland eigentlich spielen muss. Also erstmal gutes Umschaltspiel gegen Niederlande, zumindest, also im zweiten Spiel war es dann eher das offene Spiel, im ersten Spiel war es, Deutschland hat dominiert, Deutschland hat sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt und konnte auch ein paar Chancen kreieren, hat 2-0, meine ich, am Ende gewonnen und gegen Niederlande war es ein 1-1, da war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, da hat man gesehen, Niederlande ist ja auch kein Team auf absolutem Top-Niveau, aber so direkt hinter den Favoriten kommt die Niederlande und da könnte man Deutschland auch einordnen für die WM, denke ich, auch wenn Flick und Neuer und so sagen, dass sie die WM gewinnen wollen, aber ich denke, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ein cooles Resultat, so mit Halbfinale oder so, das wäre schon mal was und dann, wir haben gerade einen Umbruch in der Nationalmannschaft, könnte man in den nächsten Jahren wieder mal angreifen bei einer EM oder WM.
Das ist sicherlich nochmal ein Thema für eine eigene Folge, ne, ob Deutschland es schaffen kann, die WM zu gewinnen. Da habe ich eine andere Meinung als Bjarne, aber das ist ja auch schön, dass wir dann darüber diskutieren können. Fakt ist ja, man ist in Lostopf 2, also gerade man nach FIFA-Weltrang ist offensichtlich nicht zu den ganz großen Favoriten. Ja, machen wir direkt weiter mit Julian Brandt. Ja, Bjarne, dann wird mal los, was du zu Julian Brandt zu sagen hast.
Ja, Julian Brandt habe ich gesehen in dem Spiel gegen Niederlande, wurde er eingewechselt, meine ich, oder gegen Israel. In einem der Spiele wurde er auf jeden Fall eingewechselt und ich fand ihn schwach, wie auch in den meisten Spielen bei Dortmund. Und es hat mich auch vorher gewundert, dass er nominiert wurde. Ich finde ihn auch bei Dortmund nicht besonders stark. Ich freue mich eher, wenn Giovanni Reina spielt oder so, weil Brandt sehr, sehr fehleranfällig ist, sehr viele unnötige Ballverluste hat, sehr viele Risikopässe auch am eigenen 16er mal spielt, dazu nicht genug mit zurückarbeitet, finde ich. Er hat doch manchmal seine besonderen Momente, aber eigentlich zu selten, um das wieder zu kompensieren. Und deswegen halte ich Brandt nicht für einen geeigneten DFB-Kandidaten. Und da bin ich gespannt, also hast du dieselbe Meinung? Oder? Weil er ist ja eigentlich von Dortmund. Eigentlich müsste ich ja pro Brandt sein, aber so stark finde ich ihn nicht.
Ja, also Julian Brandt, sehr spezieller Charakter auf jeden Fall bei Dortmund, ist aktuell ja mal gesetzt, mal mehr, mal weniger. Brandt ist auf jeden Fall an der kann theoretisch sehr guten Fußball spielen, was bei Leverkusen kennen wir noch alle ein bisschen die Bilder, wo er wirklich perfekt, also sehr, sehr stark agiert hat bei Dortmund. Ich glaube, es ist vielleicht einfach auch irgendwie am System, am Trainer, was nicht richtig klappt, weil er kann ja theoretisch sehr guten Fußball spielen. Ja, ich sehe aktuell, es gibt bessere, muss man einfach so sagen. Aktuell Nationalmannschaftsspieler, die haben sich jetzt mehr verdient bei ihren Vereinen, die spielen da mehr auf und ich sag mal, die Position offensichtlich Mittelfeld von Julian Brandt, die ist jetzt auch nicht so eine, wo man unbedingt Julian Brandt braucht und du hast genug Spieler auf der Position, sei es jetzt Musiala, dem du vielleicht eher das Vertrauen geben kannst, Goretzka kann da spielen, Havertz, Wirtz, natürlich aktuell noch verletzt, aber wird dann auch bei der WM dabei sein und wir kommen gleich nochmal zu ein paar neuen Kandidaten, die wir nochmal aufbringen können, dem bei Amiri etc., die es vielleicht dann doch einfach aktuell mehr verdient hätten als Julian Brandt. Neuen Namen, den ich reinwerfe, ist Lukas Klostermann. Der verletzt, lange Zeit verletzt, jetzt aktuell bei Leipzig zurückgekommen, spielt ja natürlich da auch auf internationalem Niveau. Ich bin eigentlich auch immer ein Fan von Klostermann gewesen, zuletzt jetzt aber nicht mehr so stark berücksichtigt, einfach weil die Abwehr bei Deutschland aktuell gut besetzt ist auf jeden Fall. Man hat Schlotterbeck, man hat Kehrer, man hat Tah, man hat Rüdiger, dich alle, ja, die Flick aktuell alle vor Klostermann sieht, ich würde sagen, sie sind eigentlich alle ziemlich auf einem Niveau. Also auch vom Marktwert her, wenn man es sich anschaut, haben eigentlich Klostermann, Ginter, Tah, Kehrer, Schlotterbeck, fast alles gleiche Niveau vom Marktwert her. Danach kommen natürlich Spieler wie Rüdiger und Süle. Aber das ist schon sehr, sehr eng, wird es da in der Abwehr, wer wirklich nominiert wird. Das sind alles sehr solide Verteidiger. Niemand, der, würde ich sagen, von denen, die ich gerade genannt habe, so Tah, Ginter, Klostermann, Schlotterbeck herausragende, alle mit, sag ich mal, Europa-League-Niveau, aber niemand, der wirklich herausragend. Deswegen hat, glaube ich, Klostermann noch alle Chancen offen, weil er leider lange verletzt, aber er ist auch noch erst 25 und passt, glaube ich, sehr gut in dieses Konstrukt von Flick rein. Und ich bin Fan von ihm, ich denke, er ist auch einer, der recht offensiver auch agieren kann, der auch auf Außen spielen kann. Von daher fände ich es gut, wenn Klostermann vielleicht Berücksichtigungen finden würde im WM-Kader oder in den kommenden Kadern.
Ich bin da ein bisschen auch zwiegespalten, weil einerseits hat, also Deutschland hat einen besseren auf dieser Position, das ist Thilo Kehrer, finde ich. Der kann auch innen oder außen spielen. Unter Löw war Klostermann ja bei der EM auch dabei als rechter Außenverteidiger, aber da war er immer zu defensiv eigentlich, also als Rechtsverteidiger in einer Fünferkette, das heißt, er muss ein bisschen offensiver stehen, als wenn er Rechtsverteidiger in einer Viererkette wäre. Und da stand er halt zu defensiv, er hat sich fast nie was nach vorne getraut, sodass er viel Kritik bekommen hat, aber er ist halt eher so ein sehr, sehr defensiver, absichernder Rechtsverteidiger, was bei Flick aber ganz gut ist, auch wenn man da schon Thilo Kehrer hat, aber man spielt ja häufig bei der Nationalmannschaft mit einem offensiven Linksverteidiger, wie zum Beispiel David Raum oder Christian Günther oder Robin Gosens, und dann rechts mit einem defensiven Rechtsverteidiger, dass man, wenn es in die Offensive geht, eher an eine Dreierkette zurückfällt und dann defensiv wieder in eine Viererkette geht. Und deswegen, defensiver Rechtsverteidiger ist ganz gut und da würde Klostermann reinpassen. Dennoch sehe ich zumindest Thilo Kehrer auf jeden Fall vor ihm.
Ich meine, das als Diskussionsanlass zu nehmen, ich sehe Kehrer nicht vor Klostermann. Ich war nie ein Fan von Kehrer, obwohl er Eckschalke-Spieler ist. Ich finde Kehrer immer noch recht unbeholfen, sehr fehleranfällig. Das kann ich von Klostermann natürlich auch etwas beleidigen, aber ich finde, er ist noch deutlich solider und noch mal deutlich mehr Führungsspieler irgendwie. Offensiver auch, also wenn beide auf Außen spielen würden, würde ich schon sagen, Klostermann ist offensiver als Kehrer, oder nicht?
Ja, etwas offensiver schon, weil Kehrer hat erste Position ja Innenverteidigung, ja, und Klostermann Rechtsverteidigung, aber beide können auch das jeweils andere spielen, deswegen sind sie grundsätzlich etwas ähnlich.
Ja, bei Leipzig glaube ich auch immer sehr auf Dreierkette, da wo Klostermann eingesetzt wurde, von genau. Da ist es einfach eine ganz andere Spielweise, kann man glaube ich nicht so gut miteinander vergleichen, aber natürlich musst du am Ende als Nationaltrainer zwei Spiele miteinander vergleichen. Weiter zum nächsten Kandidaten, Julian Weigel. Der wurde jetzt nominiert, nicht überraschend, der hat bei Lissabon, wo er auch schon seit mehreren Jahren ist, etwas unterm Radar vielleicht, war er ziemlich, ja, nicht unauffällig, aber er war auf jeden Fall Stammspieler bei Lissabon, hat vielleicht auch Führungsspieler. Er war halt offenbar im deutschen Fernsehen oder in deutschen Medien nicht so richtig auf dem Radar, hat dennoch einen Marktwert dort, Transfermarkt.de, von 22 Millionen, was sehr, sehr ordentlich ist. Und ich sehe ihn auf jeden Fall bei der WM in Katar. Ich finde, er ist ein sehr solider Defensivspieler, auch eher noch im besten Fußballalter drin. Und ich würde sagen, Julian Weigel ist auf jeden Fall einen, den man mitnehmen kann. Gerade auch, wenn man im Mittelfeld natürlich nicht so die Top-Auswahl hat und weil man auch da Spieler braucht, die, weil man da einfach sehr viele Spieler hat in der Ausrichtung, sehe ich ihn auf jeden Fall als Kandidaten.
Ja, vielleicht als Kandidaten so, falls ein Kimmich ausfällt, also Kimmich ist natürlich gesetzt auf der 6, das ist ganz klar, und neben ihm ein etwas offensiverer, zum Beispiel Goretzka oder Musiala oder so, aber Weigel wäre vielleicht der erste Ersatz für Kimmich, was wir nicht hoffen wollen, dass Kimmich ausfallen würde, dann wäre Weigel vielleicht zur Stelle, weil er spielt bei Lissabon eine sehr, sehr, sehr starke Saison, ist vom Spielziel ein sehr, sehr defensiver Sechser auch, also ein sehr, sehr defensiver Mittelfeldspieler, der sich auch zwischen die Abwehr fallen lässt, um das Spiel so aufzubauen, und vom Spielstil auch relativ ähnlich zu Kimmich. Ja, Kimmich ist noch ein großes Stück besser, weil Kimmich einfach der im Aufbauspiel der beste Sechser der Welt ist, sagen wir es so. Und da kommt Weigel noch nicht dran, aber dennoch sehe ich nach wie vor gutes Potenzial in ihm, weil er noch mit seiner Entwicklung nicht fertig ist, glaube ich. Bei Dortmund war er nämlich häufig nur Ersatz und bei Lissabon startet er jetzt richtig durch. Und ich sehe ihn durchaus auch bei der WM dabei.
Ja, dann sind wir uns ja einig. Ja. Willst du noch über Nico Schlotterbeck sprechen oder eher weniger?
Nico Schlotterbeck sehe ich in der Innenverteidigung gesetzt. Punkt. Ist im Aufbauspiel der beste Innenverteidiger, den wir haben und auch sonst sehr, sehr souverän.
Ja, sehe ich ähnlich, weil mir gerade schon ein paar Namen durchgegangen und da sehe ich Kehrer nach Süle und Rüdiger. Also von Süle bin ich kein Fan, muss ich sagen. Dennoch ist Süle auf jeden Fall wahrscheinlich gesetzt, aber ich denke Schlotterbeck, ja, ist auf jeden Fall Innenverteidiger Nummer 2 nach Rüdiger oder vielleicht so, oder vielleicht die Nummer 3. Da können wir auf jeden Fall nochmal, wenn wir Vorbereitungen auf die WM nochmal einen Podcast machen, der kommt auf jeden Fall versprochen, nochmal über diese Frage sprechen. Wir wollen aber jetzt über mögliche Kandidaten sprechen, dann natürlich auch zu Kevin Volland und der Sturmfrage, weil das ist eine Mannschaft etwas. Wir haben ja Werner als klassischen Stürmer. Zuletzt wird auch Havertz teilweise davon eingesetzt, aber man hat eigentlich nach Timo Werner keinen anderen Stürmer mehr. Ich bin irgendwie immer ein Fan davon, wenn man mit Stürmer spielt in der Nationalmannschaft. Das ist zuletzt etwas ausgestorben, nachdem man Spieler wie Kruse rausgeholt hat, Stürmer wie Klose verloren hat. Müller eigentlich auch kein Stürmer mehr bei der Nationalmannschaft, auch wenn er teilweise noch da spielt. Kevin Volland halte ich für eine sehr gute Idee. Er hat bei Monaco letzte Saison sehr stark gespielt. Diese Saison spielt er weiterhin sehr, sehr, auf sehr, sehr gutem Niveau. Auch der ist jetzt kommt langsam in ein Alter, wo er vielleicht seine letzte, vorletzte WM spielt. Und ich finde, er hat es verdient. Er ist einfach einer mit Strafraumqualitäten. Nochmal ein ganz anderer Spielertyp als Werner, was ja auch nochmal wichtig ist. Er ist einfach ein Typ, der groß gewachsen ist, kopfballstark, abschlussstark und nochmal eine Alternative zu Timo Werner. Wahrscheinlich dann als Stürmer Nummer 2. Nicht als Linksverteidiger, ne? Nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich halte Volland für einen sehr, sehr fähigen Stürmer und würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall, ob es Volland ist oder jemand anderes, doch einen Stürmer bei der WM dabei hätten. Nach Werner.
Ja, das war natürlich klasse, als Jogi Löw seinen einzigen wirklich Strafraumstürmer in die Linksverteidigung gesetzt hat bei der EM, als er ihn eingewechselt hatte. Ja, bei dieser EM könnte Hansi Flick das anders machen. Volland würde nochmal eine andere, also es ist eine WM, würde nochmal eine andere Facette ins Spiel bringen, weil er nicht unbedingt so extrem kopfballstark ist, aber dafür sehr bullig und durchsetzungsstark ist, der den Ball vorne festmachen kann und dann zum Beispiel ablegen kann auf einen Havertz, auf einen, wenn Werner dann noch irgendwie drin ist, zum Beispiel im rechten Mittelfeld, auf einen Werner oder auf die diverse andere wirklich gute Offensivakteure und deswegen könnte Volland das fehlende Puzzlestück in der Taktik von Hansi Flick sein, wenn man mit einem Stürmer spielt, ist so ein bulliger Stürmer häufig sehr, sehr gut und ich sehe ihn auch dabei, auch nicht als Stammspieler, aber ich glaube, die meisten, worüber wir jetzt noch reden werden, sind wohl keine Stammspieler, sondern eher welche, wo man überhaupt diskutieren muss, dass sie dabei sind und Volland kann ich mir auch sehr gut dabei vorstellen.
Ich denke auch, die Startelf steht, glaube ich, soweit in den Grundzügen. Ja, also in der Mannschaft geht es nur noch darum, wer das Ganze erweitern soll, ob es sinnvoll ist. Und dann reden wir natürlich auch über Riedle Baku. Berne, war Baku jetzt dabei?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, leider nicht. Baku aber auch selbst bei Wolfsburg, natürlich Wolfsburg allgemein etwas geschwächelt. Baku auch nicht mehr so der herausragende Spieler bei Wolfsburg, hat natürlich letzte Saison sehr, sehr stark gespielt. Dennoch, ich denke, Baku ist auch erst 23, hat noch Zeit, sich zu entwickeln, ob er jetzt bei Wolfsburg bleibt oder zu einem größeren Verein geht. Bayern braucht ja auch noch einen Rechtsverteidiger / rechten Mittelfeldspieler. Also da hat Baku, glaube ich, noch alle Optionen in der Hand. Und auch ich, gerade wenn wir über dieses Offensive reden auf rechts in der Nationalmannschaft, dann ist, glaube ich, Baku, ja, ist man, glaube ich, mit Baku sehr gut bedient. Wen hat man aktuell auf rechts noch, Berne?
Da kann man eigentlich fast jeden spielen. Also Werner kann man da spielen, Sané kann da auch spielen. Also wir haben ein paar Optionen da, vor allem auch hochklassige Optionen. Genau.
Ja, und wenn wir Richtung Abwehr haben wir noch einen anderen Rechtsverteidiger?
Ja, nee, da nicht. Aber wenn man mit Flick-System spielt, braucht man den, glaube ich, nicht. Also ihr merkt vielleicht, ich bin eher so etwas gegen Baku, nicht nur, weil er in letzter Zeit nicht so gut in Form ist, sondern auch, weil er ja nicht die perfekte Position für sich gefunden hat, habe ich das Gefühl, und im Flick-System gäbe es die überhaupt nicht, weil man mit einem sehr defensiven Rechtsverteidiger spielen will und mit einem sehr, ja, mittig postierten Rechtsaußen wahrscheinlich. Ja. Und deswegen, Riedle Baku passt nicht wirklich ins System, meiner Meinung nach.
Ja, den Punkt sehe ich. Vielleicht, wenn man manchmal so einfach umstellen im Fußball, so ist das ja, wenn man dann, keine Ahnung, du liegst 2-0 hinten gegen Brasilien in der Gruppenphase und das ist dein letztes Spiel, da musst du vielleicht nochmal, kannst du vielleicht keinen Klostermann auf rechts Abwehr bringen, musst vielleicht einen Baku bringen, der nochmal etwas Offensive bringen kann. Also auch als Ergänzung auf jeden Fall da, aber wie du hast gesagt, in der ersten Reihe gibt es sicherlich andere, gibt es bessere Kandidaten, gerade auch weil Baku aktuell nicht mehr die Leistungen bringt. Ich sehe ihn aber langfristig und wir haben ja noch Zeit bis zur WM als Kandidaten. Da bin ich schon recht optimistisch. Ihr anderer Spieler, Julian Draxler. Ich glaube, das ist ein sehr spannender Name. Ja, der ja mal da ist, mal wieder nicht da ist, war, glaube ich, bei Löw auch zuletzt wieder nominiert. Mit Flick jetzt aber nicht so berücksichtigt. Bei PSG hat er vielleicht auch Champions League gespielt, sogar gegen Real, wurde er nochmal eingewechselt, als man rausgeflogen ist. Also ich denke, Draxler ist ein sehr, sehr starker Spieler. wenn er irgendwie die Chance kriegt. Also Draxler hat es damals sehr stark gemacht, das ist auf jeden Fall klar. Ob es jetzt für die WM reicht, ist schwierig. Ich denke, man soll andere fördern. Draxler hat seine Chancen oft genug bekommen. Er ist starker Spieler, er hat die Veranlagung, die ganz klar. Also wenn ich ihm manchmal zusehe, wie er technisch agiert, wie er, was er für einen Abschluss hat, der ist sehr, sehr stark. Aber ich finde, Draxler hat ist ein bisschen ausgebrannt vielleicht, ne? Was Löws Aussortierung war. Draxler war ja auch einer, der seit Jahren bei der Nationalmannschaft dabei war, der seit Jahren was mitgetragen hat. Ich finde mittlerweile, habe schon angesprochen, eben auf dem Mittelfeld bei Brandt, es gibt bessere oder es gibt neuere, es gibt Spieler, die neue Impulse bringen kann. Sei es jetzt ein Musial, sei es jetzt ein Wirtz. Und wenn wir über Musial und Wirtz sprechen, dann oder Müller, dann wäre halt Draxler noch an Stelle Nummer 4. Da müssen wir halt schauen, ob wir da überhaupt noch Option haben. Siehst du Draxler in der Nationalmannschaft?
Nee, nicht mehr wirklich. Also mich verwundert es häufig, dass Draxler erst 28 ist. Ich habe immer das Gefühl, der ist schon ewig dabei, so 32 oder so. Aber ja, er wäre noch im besten Fußballeralter. Aber vor allem, wenn er nicht von PSG weggeht, dann wird er nicht bei der EM dabei sein. Weil dann kriegt er nach wie vor keine Spielpraxis oder kaum Spielpraxis im Verein. Und dann bringt es nichts, ihn mitzunehmen. Weil ich finde schon, dass zumindest die meisten Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen, weil wir ein Land sind mit hohen Anforderungen, sollten schon die ganzen Spieler Stammspieler in ihrem Verein sein, egal welcher Verein es ist. Und selbst wenn es nur Wolfsburg ist und du bist der Stammspieler oder Freiburg, dann kannst du trotzdem die Chance haben, wie zum Beispiel Lukas Metscher als Überleitung. Ein Stürmer ist der nächste. Also Draxler war ich dagegen. Ein Metscher bin ich kritisch. Ich kenne ihn noch nicht lang genug, würde ich sagen. Er ist noch sehr jung, ist gerade erst zu Wolfsburg gewechselt im Sommer, war da dabei dann auch noch verletzt jetzt. Er ist auch ein Stürmer-Typ wie Volland, ein bisschen nicht ganz so bullig und kopfballstark, dafür auch etwas schneller und spielerisch stärker, würde ich sagen. Aber ich denke, auch davon haben wir eigentlich schon fast genug. Also er kann sich auch so ins Mittelfeld zurückfallen lassen wie ein Müller, wie ein Wirtz, wie ein Havertz und die Position theoretisch einnehmen. Aber er wäre schon ein Stürmer, aber ich würde sogar Volland vor einen Metscher nehmen, weil ein Metscher auch sonst... Also ein Metscher entwickelt sich auf jeden Fall noch mehr als Volland, das steht fest. Und wenn keine extreme Leistungssteigerung noch kommt von einem Metscher, würde ich eher Volland mitnehmen.
Das ist eine sehr schwierige Frage, ein Metscher oder Volland. Ich sehe beide auf einem recht ähnlichen Niveau. Die haben beide natürlich nochmal individuell Unterschiede. Was für einen Metscher spricht, finde ich erstmal seine Saison bei Wolfsburg. Natürlich, er war jetzt verletzt, hat aber trotzdem schon ein paar Saisontore aufgeladen, die er auch gut gemacht hat. Und natürlich auch, was ich sehr wichtig finde, U21-Erfahrung. Da hat er, wer die Turniere gesehen hat, die übertragen wurden, da hat er sehr, sehr stark gespielt. Er hat die U21 quasi immer gesaved, Spiel für Spiel, quasi auch jedes Spiel getroffen. Und das ist natürlich immer schon förderlich, wenn du Turniererfahrung hast. Er weiß, wie so ein Turnier läuft, er weiß, wie es ist, wenn du zurückliegst in K.O.-Spiel während eines internationalen Turniers, und ich glaube, das kann nicht schaden, und das vielleicht Volland einfach nicht, weil er nie diese Erfahrung hat, wenn man, das ist glaube ich vielleicht ein Faktor, vielleicht für einige nachrangig ist, aber ich denke, das ist trotzdem wichtig, dass man als Spieler Erfahrung hat bei solchen Turnieren gegen andere Nationalmannschaften, diesen Druck, den man hat, und ich glaube, den hat ein Mecher, er hat auch schon Verlängerungen getroffen, etc. Ich würde an Nussmann einfach sehen, wie es jetzt noch entwickeln beide, Volland und Mecher, ob sie jetzt nächste Saison weiterhin so stark performen, wie die Teams performen, und am Ende würde ich zwischen den beiden würfeln. Ich würde vielleicht noch einen dritten Spieler im Sturm dazuziehen, Johnny Burkhardt. Auch der ist ja bei Mainz sehr, sehr stark, zusammen mit Onisivo im Sturm. Bock vielleicht noch etwas stärker. Auch er ist 21, auch er U21 gespielt. Nicht ganz so aufgetrumpft wie ein Mecher, aber auch er hat es gut gemacht. Dann würde ich sagen, Burkhardt ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie Werner als Spielertyp. Auch der ist schnell, kann auch auf außen eingesetzt werden. Aber ich sehe Burkhardt nicht bei der WM 2022 in Katar. Ich halte ihn nicht für so qualitativ hochwertig wie in Mecher oder Volland. Ich denke nicht, dass er so torstark ist wie die beiden. Wir haben mit Werner schon so einen Stürmertyp. Und wenn wir zwei Stürmer mitnehmen, dann würde ich nicht zwei Stürmer Werner und Burkhardt mitnehmen, weil die sind einfach zu ähnlich. Da hast du keine Möglichkeit mehr zu tauschen. Wenn du merkst, es klappt gerade nicht, hast du halt mit Mecher und Volland nochmal ganz andere Typen. Burkhardt natürlich wird langfristig sicherlich ein Name sein, der bei der Nationalmannschaft wichtig ist, gerade auch bei Verletzungen. Aber ich sehe ihn aktuell nicht bei der WM.
Ja, ich auch nicht. Also er ist Kapitän der U21-Nationalmannschaft. Das zeigt auch, dass er ein toller Typ ist, dass er ja sich fürs Team einsetzt, ist auch immer viel am Laufen in jedem Spiel bei Mainz 05. Und er ist noch nicht so weit, er ist 21, das ist voll okay. Aber ja, man muss ihn nicht mitnehmen, aber für die U21 ist er Gold wert noch, solange er da noch spielen kann. Und irgendwann wird er, denke ich, auch zur Nationalmannschaft kommen. Ich denke, das steht fest. Genau.
Ja, dann würde ich nochmal ein paar Namen reinschmeißen. Wir müssen ein bisschen schauen auf die Zeit. Ja, wir haben noch zehn Minuten, wenn wir dieses Maß einhalten wollen. Vielleicht gucken wir nochmal, dass hier die sehr interessanten Namen drauf haben. Zum Beispiel Modarut würde ich schon noch da reinzählen. Der ist ja ein Wackelkandidat auf jeden Fall. Im Mittelfeld, wie gesagt, da ist er einfach top besetzt. Wir haben im Mittelfeld so verschiedene, so gute Spieler, verschiedene Veranlagungen. Darut ist bei Dortmund gut. Spielt sie auch sehr gut teilweise. Da hat, glaube ich, auch schon in ein oder anderen Rückblicken über Dahoud gesprochen. Ich finde, ich bin ein Fan von ihm, auf jeden Fall. Ich finde, er ist ein sehr starker Spieler, der technisch stark ist, auch einen Abschluss hat. Teilweise hat er da auch gute Schüsse. Zweikampfstark auf jeden Fall, auch ein Mentalitätsspieler. Manchmal vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich finde schon, da über Dahoud kann man auch mal nachdenken, was man mit ihm macht. Natürlich wäre Dahoud aber auch nur einer, der im Notfall quasi eingewechselt wird, weil wir einfach schon im Mittelfeld sehr stark besetzt sind und das wird es einfach schwierig, ja. Wir werden gleich vielleicht über andere Namen sprechen, Dahoud, wir haben Maxi Arnold, wir haben Emre Can, wir haben Demirbay, wir haben in Götze, in Dennis Geiger, wir haben so viele Spieler im Mittelfeld, die alle Kandidaten sind. Ich finde, gerade bei solchen Spielen muss man einfach sehen, wie sich das noch entwickeln werden in den kommenden Monaten. Was so jetzt noch macht bei Dortmund, ob er jetzt wirklich Stammspieler bleibt, ob er vielleicht ersetzt wird durch einen neuen Kandidaten im Transferfenster. Von daher wird es mit Dahoud, er steht ein bisschen auf der Kippe.
Ja, das sehe ich genauso, aber wenn sich einer im zentralen Mittelfeld verletzen sollte, von Gündogan, Goretzka sehr verletzungsanfällig, oder Musiala ist auch häufiger mal verletzt, dann wird es schon eng im zentralen Mittelfeld und dann vor allem auf der Achterposition, das sind so die Achter, die so das Verbindungsstück zwischen 6 und 10 sein können. Dennoch, Dahoud ist eher ein Kämpfer, würde ich sagen, nicht unbedingt der Zauberer am Ball, deswegen passt er vielleicht auch nicht perfekt ins System von Flick, weil Flick braucht braucht sehr kreative Spieler vor allem, weil man halt mit viel Ballbesitz spielt auch, und Dahoud ist eher ein guter Konterspieler, der direkt weiß, wie er den Pass spielen muss, damit er perfekt kommt, und der schon immer vorausdenkt, bevor eine Situation passiert. Das fällt bei ihm extrem auf, dass er eine große Stärke nicht mal am Ball oder in direkten Zweikämpfen, sondern einfach der Kopf ist bei ihm immer an, und das ist seine Stärke. Ihn kann man mitnehmen, vielleicht sehe ich ihn auch vor einem Florian Neuhaus, aber ja, grundsätzlich eher nicht, aber sonst, falls halt jemand fehlt. Oder Maximilian Arnold, einer auf derselben Position, den könnte man auch mitnehmen. Der hat letzte Saison sehr, sehr, sehr stark gespielt bei Wolfsburg. Also da war das Zentrum unter Oliver Glasner mit Xaver Schlager. Das war überragend, das hat das ganze Team eigentlich gesichert. Kaum Chancen gegen sich zugelassen, dazu Arnold mit vielen Freistoß-, Fernschuss-, Treffern, viel Gefahr mit Pässen in die Spitze. Ja, er ist sehr gut am Ball. Auch kein Zauberer in dem Sinne, sondern eher so der die Mitspieler in Szene setzen kann oder halt auch mal aus der zweiten Reihe draufziehen kann. Auch ein Box-to-Box-Spieler würde ich ungefähr sagen. Also einer, der halt vorne die Offensive mit der Defensive verbindet. Aber auch ihn würde ich ungefähr bei Modarut ansiedeln und nicht drüber oder drunter. Und deswegen auch gilt für ihn, denke ich, dass er nicht unbedingt zur WM muss. Aber falls jemand ausfällt, kann er einspringen.
Maxi Arnold jetzt, ne?
Ja.
Ja, auch ich. Ja, Maxi Arnold ist natürlich in sehr, wie gesagt, habe ich gerade schon in dieser Reihe genannt, mit Dahoud, mit Neuhaus vielleicht auch und anderen Spielern. Er wird am Ende sein, der auf der Kippe steht. Ob er kommt, Arnold ist vielleicht noch im Vergleich zu Dahoud, du hast gerade das Flick-System angesprochen, der ist technisch noch etwas versierter unterwegs, aber auch der kann defensiv es nochmal gut machen. Ja, am Ende, ich kann mich, glaube ich, jetzt nur noch wiederholen im Vergleich zu Dahoud. Es wird am Ende auf Verletzungen ankommen, auf seinen weiteren Saisonverlauf bei Wolfsburg. Ob er mitfährt oder nicht, das ist bei, auch vielleicht auch bei Emre Can so sehr ähnlich, aktuell bei Dortmund nicht gesetzt, deswegen oder weniger Spiele, deswegen aktuell auch nicht in der Nationalmannschaft nominiert worden. Aber es wird immer bei solchen Spielen einfach nur darauf ankommen, auf die Tagesform jetzt vielleicht. Wenn es vielleicht jetzt doch etwas spannender wird, ist vielleicht Jonas Hofmann, der immer wieder nominiert ist, mal wieder nicht nominiert ist bei Gladbach. Er ist auch schon 29, der noch bei Gladbach in dieser nicht so perfekten Saison ein der wichtigste Mann ist auf jeden Fall auf dem Platz, auch was die Scorer-Punkte angeht. Jonas Hofmann nochmal ein ganz anderer Rechtsaußen, der auch teilweise Rechtsverteidiger spielt in der ersten Mannschaft. Aber ich finde, Jonas Hofmann ist einfach, weil er nochmal anders ist, nicht so der Spiel mit Tempo wäre vielleicht ein Leroy Sané, sondern nochmal einer, der etwas bedächtiger ist, der auch etwas abschussstärker ist, der vielleicht auch etwas mehr Richtung Zentrum zieht. Wir haben eben gesprochen, Flick möchte Spieler, die Richtung Zentrum ziehen, auf Außen. Da kann Jonas Hofmann genau die Alternative sein. Auch einer, der vielleicht noch nach ganz vorne gehen kann. Stürmer kann er spielen, er kann auf der 10 spielen. Hofmann ist sehr flexibel einsetzbar. Rechtsverteidiger habe ich ihm auch noch gesagt. Von daher, ich finde Hofmann auf jeden Fall ist ein guter Kandidat für die Nationalmannschaft, einfach weil er nochmal ein anderer Typ ist, einfach weil er auch Erfahrung hat. Und du kannst nicht immer nur Spieler in der Nationalmannschaft holen, die 21 bis 26 sind. Du brauchst doch immer auch mal erfahrene Spieler wie Müller, wie Neuer. Und das können eben auch nicht die einzigen sein. Es muss auch immer auch Spieler wie Volland geben, wie Jonas Hofmann geben, die so eine Mannschaft nochmal tragen kann. Wenn du eben zum Beispiel, habe ich gerade genannt, 2-0 gegen Brasilien zurückliegst, dann musst du auch noch Spieler haben, die dich mitziehen können. Hat vielleicht ein bisschen auch bei der WM gefehlt, ne? Bei der EM gefehlt, Entschuldigung. Wo man vielleicht gegen England, wenn du da zurückliegst, niemanden mehr hast, der dich wirklich nochmal anpowern kann. Außer die eben genannten, da kann, glaube ich, noch ein Hofmann eine gute Option sein, oder?
Ich denke auch. Also ein Hofmann ist, glaube ich, sehr, sehr unterbewertet vom Ansehen, weil er ist eigentlich, ich würde auch sagen, der wichtigste Spieler diese Saison bei Gladbach. Er war zwischenzeitlich verletzt. Das war genau die Phase, wo Gladbach so richtig aufs Maul bekommen hat. Bevor er verletzt war, hat er eigentlich die beste Saison seiner Karriere gespielt, zumindest was die Scorerpunkte anging. Aber ja, deswegen finde ich auch, sollte man ihn reinnehmen ins Team. Rechtsverteidigung spielt man ja mit einem etwas defensiveren Rechtsverteidiger häufig. Aber ja, genau. Ich würde ihn auch mit reinnehmen und er kann halt einfach überall spielen. Dann haben wir noch David Raum als Linksverteidiger. Kann man wie Robin Gosens, denke ich, die beiden sind dabei als Linksverteidiger gesetzt. Ich denke, da wirst du auch mit mir übereinstimmen. David Raum aktuell in Topform, ist auch erst 23, kann sich noch entwickeln. Könnte dann als zweiter linker Verteidiger spielen, wenn er jetzt keinen großen Leistungsabfall hinnehmen muss. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Und dann noch eine interessante Personalie. Robin Koch, auch sehr, sehr unterm Radar, weil er nicht in der Bundesliga spielt mehr, war vom SC Freiburg zu Leeds United gewechselt und spielt in England dann ja mit Leeds seitdem keine besonders gute Saison, also doch, schon eine besonders gute Saison letzte Saison, diese Saison ist nicht mehr so gut, weil sie sind im Abstiegskampf mittendrin und er ist zwar gesetzt, Robin Koch, aber ist es immer so. Ja, das ganze Team performt nicht richtig. Natürlich ist es die beste Liga der Welt. Das ist natürlich schwierig, da so richtig gut zu sein, richtig herauszustechen. Aber das tut er auch nicht. Und deswegen halte ich ihn auch für nicht so besonders stark. Und man hat sehr, sehr viele gute Innenverteidiger. Deswegen denke ich, kann man ihn draußen lassen.
Ja, vielleicht noch kurz zu David Raum. Christian Günther ist natürlich auch nochmal ein Kandidat von Freiburg, aber ich sehe Gosens und Raum aktuell vor Günther. Natürlich Günther nochmal, wenn man jetzt nochmal mit Erfahrung reinkommt, natürlich auch das wieder ein bisschen die Debatte, ob man das einen von denen zu Hause lässt und dafür Günther mitnimmt, aber ich sehe grundsätzlich Raum und Gosens davor. Zu Robin Koch, ja, ich denke bei United, bei Leeds United auch nicht immer auf Top-Niveau. Leeds United hat auch aktuell keine gute Phase der Saison, haben Trainer entlassen, jetzt mit neuem Trainer unterwegs. Und ich war nie, auch bei Freiburg, nie ein Fan von Robin Koch und sehe ihn auch deswegen nicht bei der WM in Katar. Wir haben gerade gesagt, es gibt so viele gute Innenverteidiger, die man natürlich noch mitnehmen könnte. Auch ein Marvin Friedrich von Gladbach, vielleicht sollen wir jetzt kurz kommen können. Auch der nochmal ein Kandidat. Aber auch eben bei dem ist es einfach schwierig, weil Gladbach noch nicht so in der Topform. Es gibt einfach diese Top-Spieler bei der Nationalmannschaft, die mitfahren können. Und da wird es für Marvin Friedrich ganz, ganz dünn, wenn er eben nicht der tragende Spieler bei Gladbach ist, der er aktuell nicht ist.
Ja, das denke ich auch. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Personalie, würde ich sagen. Also einmal gibt es Moukoko noch. Würde ich auf jeden Fall noch nicht mitnehmen. Ich denke, da bist du mit mir einig, weil er hat auch noch nicht gezeigt auf Profiniveau, dass er wirklich ein Top-Talent ist. In der Jugend hat er das gezeigt bei Dortmund, aber noch nicht auf Top-Niveau. Hat erst ein oder zwei Bundesliga-Treffer in relativ vielen Spielen, wobei da auch viele Verletzungen dazwischen waren. Und als 16- beziehungsweise jetzt 17-Jähriger sich zu behaupten in der Bundesliga ist natürlich ganz schwer. Deswegen würde ich auch direkt zum nächsten gehen, weil Moukoko lassen wir außen vor. Der wird später mal ganz wichtig für die deutsche Nationalmannschaft aber noch nicht auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es noch Kerem Demir bei, hat Lennart schon ein paar Mal angesprochen, genau so heißt du. Kurz vergessen. Ja, ich halte Demir bei nicht für besonders geeignet für die Nationalmannschaft. Genau wie Robert Andrich, die zähle ich jetzt einfach beide mal auf von Leverkusen, spielen normalerweise auf einer Doppel-6, aber Demir bei ein bisschen offensiver, Andrich etwas defensiver. Andrich ist der Kämpfer, der Leader im Mittelfeld, Demir bei ist mehr der fürs Spielerische zuständig ist, also vor allem fürs Spielerische zuständig ist, aber dennoch sehe ich beide nicht dabei, weil wir einfach schon so viele zentrale Mittelfeldspieler vor denen in der Liste haben, wie zum Beispiel eben Mo Dahoud oder Arnold oder Musiala, Goretzka, Gündogan. Also es gibt viel zu viele im zentralen Mittelfeld und deswegen würde ich beide einfach außen vor lassen.
Ah, ich finde beide Spiele auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Habe auch ein paar Leverkusen-Spiele gesehen im Stadion, zum Beispiel diese Saison. Demir bei, finde ich, er ist technisch einfach unglaublich stark. Er hat sich auch nochmal richtig gesteigert, finde ich, diese Saison. Wie er aktiv ist bei Leverkusen. Er ist nochmal deutlich wichtiger geworden, auch im Mittelfeld. Spielt immer deutlich mehr im Mittelfeld. Also Demir bei würde ich schon, ja, mehr nach gesagt, das ist ein Dilemma, von dem wir stehen. Wir haben so viele gute Mittelfeldspieler. Ja, ob wir jetzt einmal Demir bei mitnehmen oder Maxi Arnold oder Mo Dahoud oder Emre Can, das ist am Ende, das wird eine Millimeterentscheidung. Genauso bei Robert Andrich, der vielleicht noch weniger ein Kandidat ist, weil er noch keine richtigen Erfahrungswerte hat in der Nationalmannschaft. Ich bin dafür, dass man vielleicht einfach alle Kandidaten, die wir gerade aufgezählt haben, mal mitnimmt bei Testspielen, bei sonstigen Spielen, immer schaut, wie die so agieren. Dann kannst du am Ende immer noch entscheiden, wie der Kader bei der WM ist. Wir werden nochmal so 2 Monate vor der WM nicht nochmal einen Podcast machen, wen wir im Kader dabei haben würden. Dann können wir noch ein bisschen detaillierter sprechen. Aber ich denke, die beiden Andrich sind Kandidaten. Ja, aber wahrscheinlich etwas hinter Arnold, Dahoud, Can. Aber ich sehe beide als, man sagt, mit Potenzial für die Nationalmannschaft. Marco Reus, vielleicht noch ein Wort zu ihm. Ja, für ihn wäre es natürlich sehr schön, nochmal bei der WM dabei zu sein, nach seinen vielen Verletzungen. Bei Dortmund ist er einfach sehr, sehr, sehr stark, spielt er eine sehr, sehr starke Saison. Vielleicht sogar teilweise besser als Haaland, noch wichtiger als Haaland. Vielleicht eher mit Bellingham und Haaland zusammen, sogar die Besten bei Dortmund. Ich sehe Reus auf jeden Fall mit dabei, auch natürlich auch bei ihm. Seine Position ist, er ist im Zweifel nicht in der Startelf. Er ist halt im Zweifel auch einfach vielleicht nicht mal der Ersatzspieler Nummer 1. Ja, wir haben eben aus seiner Position Havertz, wir haben Musiala, wir haben Wirtz, wen hatten wir eben noch aufgezählt?
Gündogan kann da sonst auch spielen, ja, oder
Goretzka kann da noch spielen. Wir haben zu viele Kandidaten für diese Position. Reus kann natürlich auch noch auf Außen ausweichen. Nochmal vielleicht ein ähnlicher Typ wie Hofmann, der nochmal neue Impulse auf Außen setzen kann. Ich würde es ihm wünschen, dass er nominiert wird. Ich denke auch, er wird am Ende nominiert werden. Aber ob er dann auf Spielzeit kommt in so einem großen Maße, natürlich die andere Frage. Aber er ist auch erst 32, er ist erfahren, hat die Länderspielerfahrung, die am Ende wichtig ist, in meiner Meinung nach, für so ein Turnier, dass du Spieler hast, die wissen, wie der Hase läuft bei Entscheidungsspielen. Und denke, das kann auch Reus auf jeden Fall mitnehmen. Man sollte ihn auf jeden Fall in den Kader mitnehmen. Ob es am Ende reicht für Startelf oder nicht oder überhaupt, dann muss man nochmal schauen.
Ich weiß gar nicht, ob Marco Reus überhaupt diesmal mitkommen wollen würde, weil er hat sich zwar noch offen gelassen, ist noch nicht aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, aber bei der EM wollte er nicht oder hat gesagt, meine Gesundheit steht mir über der WM, über der EM war es ja, ich möchte fit bleiben und mich nicht direkt wieder verletzen, ich brauche eine Pause und ist deswegen nicht mitgefahren, sonst hätte Löw ihn mitgenommen. Ich halte ihn grundsätzlich für einen super Spieler, bei Dortmund wichtig seit Jahren und ja, ich denke, man kann ihn mitnehmen, wenn er möchte, aber wenn nicht, dann nicht. Und wenn man ihn mitnimmt, dann würde er auch, denke ich, Spielzeit bekommen, weil er, ich finde, einer der Besten von diesen Aufgezählten ist und auch ein Erfahrener, den man auch nicht aus einem Spiel komplett abschalten kann. Das ist der Vorteil von Reus. Der hat immer eine Chance eigentlich. Gut, dann machen wir weiter mit zum Beispiel Benjamin Henrichs von Leipzig. Diese Saison hat man das Gefühl, es ist seine erste richtig gute Saison. 25 Jahre alt, davor bei Leverkusen damals als Talent noch, war er okay. Dann ist er zu Monaco gegangen, hat sich da entwickelt, war Stammspieler und ist jetzt zurück zu Leipzig. War erst nicht Stammspieler, mittlerweile habe ich das Gefühl, bessert er sich, kommt so langsam in den Flow rein, aber wenn er sich nicht nochmal deutlich steigert, dann braucht er auch nicht unbedingt mitkommen, zumal er auch ein sehr offensiver rechter Verteidiger ist, der auch links spielen kann, aber links haben wir gute Optionen für die Offensive und rechts, das was bei Leipzig aktuell unter Tedesco gespielt wird, das liegt ihm sehr, sehr gut, wo er mit in den Strafraum sogar ziehen soll, in der Offensive hat auch schon, glaube ich, 2 Tore unter Tedesco, alleine unter der Zeit von Tedesco gemacht, also ja, da ist er ja auch jetzt so langsam immer mehr gesetzt bei Leipzig, sogar fast vor Klostermann, habe ich das Gefühl. Also ich finde ihn zumindest sogar etwas besser als Klostermann in letzter Zeit. Und links hätten wir natürlich noch Christian Günther, den haben wir auch eben schon angesprochen, also als linker Verteidiger wäre halt da, wenn entweder Raum einen großen Leistungsabfall hat, was man nicht ausschließen kann, oder halt wenn sich einer von Gosens und Raum verletzt. Günther ist immer da. Der ist seit Jahren nicht mehr verletzt. Ich weiß nicht, letztens gab es eine Statistik, der hat 100 Spiele am Stück bestritten oder so. Und davon die letzten zwei Saisons immer durchgespielt. Jedes Spiel bei Freiburg. Also, ja, Günther ist immer da, immer präsent und kann auch helfen im Zweifel.
Ja, ich habe ja eben schon was zu Günther gesagt. Deswegen gehe ich mal direkt zu Henrichs. Henrichs war mir lange Zeit etwas unsympathischer, würde ich sagen, aber jetzt hat er, bis auf Social Media habe ich ihn ja verfolgt, auch auf TikTok und Instagram, da finde ich ihn, da hat er sehr gut aufgetreten und auch ein paar Insider-Informationen gezeigt von Leipzig, da fand ich ihn sehr, sehr spannend. Von daher, ich halte Henrichs, also ich finde, auf rechts, den haben wir denn, da wäre halt einfach nur Baku und Klostermann theoretisch noch, ansonsten könnte ich noch Kehrer da ausweichen oder so, aber ich finde, weil wir auf rechts so mange Alternativen haben und ich wäre am Ende, sollte man vielleicht noch als Alternative entweder Baku oder Henrichs mitnehmen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Natürlich, der Kader ist klein, da gibt es nicht so viele Plätze. Ich finde, offensiven Rechtsverteidiger kann, der ist es auf jeden Fall nochmal sinnvoll. Bei Henrichs war halt unter Marsch, gab es halt ein bisschen Probleme. Marsch hat ihn kritisiert, weil er eben so viel auf Social Media war und so viel geredet hat, auch mit Kicker oder anderen Zeitungen oder Medien. Fand Marsch nicht gut, hat ihn deswegen draußen gelassen oft. Tedesco ist ganz anders, das Spiel der Stamm, hat das Tore gemacht, hat Vorlagen gemacht. Also wenn ich immer schaue, ich finde Henrichs, wenn ich ihn spielen sehe, denke ich immer so, Henrichs, du bist eigentlich nicht so stark. Aber da macht er wie wirklich, er macht Vorlagen, manchmal so Gurkenvorlagen, aber es sind halt Vorlagen, ne? Und die ist ja am Ende einfach auf seiner Liste drauf. Und ob die jetzt Gurkenvorlagen sind, die vielleicht einfach wegen Clownsfüßen, nee, ja, keine Clownsfüße, Henrichs hat sehr schöne Füße und ist auch ein sehr guter Fußballer, aber manchmal sind es einfach so ein paar korkste Sachen, die aber am Ende funktionieren. Und von daher, Henrichs Spiel funktioniert. Ich finde ihn als coolen Typen. Und von daher, ich würde mich freuen, wenn er dabei ist. Noch ein letzter Name, bevor wir den Podcast stoppen, ist Niklas Dorsch bei Augsburg. Der Transfer an sich, habe ich gedacht, ich bin ein bisschen gespannt, wie Dorsch sich so schlägt. Belgien, Dorsch ist natürlich nochmal ein kleiner Unterschied, aber bei Augsburg, er macht es gut. Er ist ein Kämpfer, habe gerade schon gesagt. Kämpfer sind eigentlich nicht so erwünscht bei Flick im System, aber wenn natürlich als Kimmich-Ersatz nochmal ein Dorsch mitkommen würde, kann es nicht schaden. Am Ende hat Dorsch aber auch Konkurrenz auf dieser Position mit einem Emre Can, mit einem Julian Weigl, mit dem muss er sich messen. Und ich am Ende sich vielleicht Dorsch, vielleicht vor Can oder nein, die sind glaube ich alle ziemlich ähnlich, Dorsch, Can und Weigl. Ja, aber es muss natürlich auch irgendwie begrenzt sein, aktuell, wie bei sich auch entwickeln kann. Ich glaube, mehr aktuell geht auch fast gar nicht mehr bei Augsburg. Er ist schon einer der Besten bei Augsburg. Was will er noch mehr machen? Ich glaube, er muss schon einen neuen Verein sich auch vielleicht suchen, wenn er noch als Kandidat zählen möchte für die WM. Denn ich denke nicht, dass Löw, dass Flick einen Dorsch mitnehmen möchte, wenn er einen Schan hat oder einen Weigl. Weigl spielt bei einem Champions League Club, Startelf Dorsch bei einem unterklassigen, schlechteren Bundesligisten. Und ich glaube, da wird am Ende die Wahl bei ähnlichem Alter und ähnlichen Anlagen ziemlich einfach fallen.
Ich denke auch bei Dorsch, dass er noch nicht mit seiner Entwicklung abgeschlossen hat, aber er ist jetzt schon Anführer bei Augsburg im Mittelfeld, der Denker und Lenker im defensiven Mittelfeld. Also die langen Pässe, die er teilweise schlägt auf Außen, die sind wirklich brillant. Und ja, ich bin ein Riesenfan von ihm, ist der Spieler bei Augsburg diese Saison der Beste, würde ich sagen. Eindeutig. Ich war auch vor der Saison, du meinst, vor der Saison warst du dir nicht ganz sicher. Ich habe auch schon vor der Saison auch schon mal in einem Podcast gesagt, dass das der beste Transfer von Augsburg ist seit, ja, weiß ich nicht wie lang, aber und das ist bei Augsburg ziemlich schwer, weil Augsburg hat viele gute Transfers in letzter Zeit getätigt. Auch viele nicht so gute, aber auch viele gute. Und Niklas Dorsch ist ein super, super Spieler. Führungsspieler und am Ball, was er schon kann, mit vor allem dieses Aufbauspiel und auch eine Ruhe, die er hat und auch ein Abschluss. Also Raum ist ein kompletter defensiver Mittelfeldspieler. Defensiv habe ich das Gefühl noch manchmal zu anfällig. Also er ist ein Kämpfer, aber er steht nicht immer richtig in der Defensive und das könnte ihm zum Verhängnis werden, wenn er auch mitkommen möchte zur WM. Und da ist ein Kimmich auch noch deutlich weiter. Und Jogi Löw hat statt Niklas Dorsch Anton Stach mitgenommen, jetzt zu den Testspielen. Also von Mainz.
Auch Flick, nicht Löw. Wir haben beide den gleichen
Spieler. Ja, stimmt. Dankeschön. Ausgleich. Okay. Ja, ich denke, dass Flick eher sogar Stach als Dorsch bevorzugt. Ich sehe das etwas anders, aber Stach ist der defensivere von denen und deswegen, ja, wollte er vielleicht Stach ausprobieren. Es ist ein anderer Spielertyp auf jeden Fall im defensiven Mittelfeld, deswegen kann man die auch nicht so gut vergleichen. Aber ich bin ein Riesenfan von Dorsch und ich kann ihn mir auch jetzt noch nicht vorstellen, aber in ein paar Jahren, weil er ist 24 und ja gut, defensives Mittelfeld ist aber halt sehr, sehr stark besetzt bei der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, dann kommen wir mal zum Schluss. Ich glaube, wir festhalten können, jede Position ist eigentlich stark bis zur deutschen Nationalmannschaft. Also überall, gerade im Mittelfeld, gerade in der Abwehr haben wir haben, müssen sich einigen können, wen wir mitnehmen, wen wir nicht mitnehmen, weil eigentlich alle Kandidaten sind. Ich hoffe, euch hat trotzdem Spaß gemacht, die Folge. Wenn ja, schaut mal auf Instagram vorbei, das Snack ist in des Fußballs. Link für den Shop ist in der Spotify und in der Insta-Bio drin. Bestellt noch bei uns. Wir haben noch aktuell 20% Rabatt auf alles. Und das solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Björn, hast du noch was zu sagen?
Ja, vor allem jetzt inhaltlich noch, dass Deutschland einen sehr breit aufgestellten Kader hat. Also als Fazit kann man zählen, dass Deutschland hat nicht die allerbeste Spitze, aber sie haben einen sehr, sehr breiten Kader und auch wenn einer ausfällt, kann man ihn eigentlich immer kompensieren. Und das ist das Gute an der deutschen Nationalmannschaft. Und ja, ich schaue auch noch bei uns im Shop vorbei, glaube ich. Und ich hole mir auch noch was.
Kann ich dir nur empfehlen. Dann noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Das nächste Mal Fußballs.
Bis nächstes Mal. Ciao.